Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Die Schriftstellerin Judith Herrmann bekommt den Wilhelm Raabe Literaturpreis 2023 für ihr Buch »Wir hätten uns alles gesagt«.
Das hat mich sehr überrascht. Ich glaube, mich überrascht eigentlich auf eine bestimmte Weise bis heute, dass es ein Buch gibt, das aus den Vorlesungen ein Buch geworden ist und dass dieses Buch jetzt einen so schönen Preis bekommen darf. Es ist sehr schön und für mich eigentlich noch gar nicht so richtig wirklich.
Sagte Judith Herrmann heute in der Sendung Büchermarkt. Mit dem Raabe-Preis wird seit 2000 jedes Jahr ein Werk in deutscher Sprache ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehörten bislang unter anderem Katja Lange-Müller, Christian Kracht oder Heinz Strunk. Vergeben wird er von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk. Judith Herrmann ist vor 25 Jahren auf die literarische Bühne getreten. Ihr Roman Sommerhaus später hat sich mehr als 250.000 Mal verkauft. In der Begründung der Jury des Raabe-Preises für die Auszeichnung ihres neuen Buches heißt es unter anderem, es gebe ein beständiges Changieren zwischen Realität und Fiktion, zwischen Zeigen und Verbergen, das kaum mehr aufzulösen ist und das auch nicht nach Auflösung verlangt. Ich habe die Juryvorsitzende Wiebke Poromka aus der Literaturredaktion im Deutschlandfunk gefragt, ob das auch ein Plädoyer für weniger Eindeutigkeit ist.
Ja, es stimmt, es wird sehr viel Eindeutigkeit gefordert, aber vielleicht ist es ja auch so, dass in vielen Bereichen der Gesellschaft so ein bisschen ein allzu einfaches Verständnis von Eindeutigkeit oder von Wahrheit besteht. Und das Vermögen von Literatur oder von dem Lesen von Literatur, das besteht ja eben gerade darin, solch allzu einfache Gewissheiten aufzubrechen, die eigenen eingefahrenen Wahrnehmungsweisen zu hinterfragen, den Zustand des Zweifels auszuhalten oder auch vielleicht erst zu lernen und dann als einen produktiven und wahrnehmungsschärfenden anzuerkennen. Aber Sie sprechen mit Blick auf die Eindeutigkeit auch einen ganz interessanten Punkt an. Wenn man nämlich auf die Gegenwartsliteratur und vor allen Dingen auf so Moden der Rezeption von Gegenwartsliteratur schaut im Moment, da wird nämlich Literatur gerade sehr oft in so einer 1-zu-1-Beziehung rezipiert. Im Grunde als so eine Art Reiseführer durch Orte oder auch durch Biografien von Schreibenden. Und das Besondere an dem Buch, was wir jetzt auszeichnen mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis, ist eben genau das, dass es sich dieser Eindeutigkeit auf eine ganz kunstvolle Weise entzieht.
Das Buch ist vor gut einem halben Jahr veröffentlicht worden und in einigen Rezensionen war zu lesen, dass es erstaunlich viel Privates enthält. Worum geht es denn?
Es sind einerseits Reflexionen über das eigene Schreiben, aber Sie haben recht, Judith Herrmann gibt auch in diesem Buch erstmals sehr viel Intimes preis. Über ihren depressiven Vater etwa, über das Aufwachsen in einer düsteren Neuköllner Wohnung, über eine Kindheit, die von Rätselhaftigkeit und einer emotionalen Unsicherheit geprägt war. Oder gleich zu Anfang, da schildert sie ein Treffen mit ihrem langjährigen Psychoanalytiker. Aber eben dieses Private, dieses Intime, das lässt sie eben immer wieder ins Imaginäre kippen. Sie verschiebt es oder überträgt es, könnte man auch sagen, und öffnet damit dann einen sehr viel größeren Hallraum, in dem es nämlich eben um Grundmenschliches geht. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass Judith Herrmann in diesem Buch ihr poetologisches Verfahren eben diesem Psychoanalytiker in den Mund legt. Der schreibt ihr nämlich einen Brief, nachdem er eine Erzählung gelesen hat von ihr, und da steht drin: Was für eine unermüdliche Detailarbeit, alles so geschickt zu verfremden, zu entstellen, dass am Ende nichts mehr richtig ist, aber alles wahr.
Das Buch ist ja auch formal interessant, weil es aus den Frankfurter Poetikvorlesungen entstanden ist. War die Form auch ein Grund für die Auszeichnung?
Naja, sagen wir zunächst mal so, die Vergaberichtlinien des Wilhelm Raabe Literaturpreises, die zeigen sich durch so eine gewisse Offenheit aus in der Gattungsfrage. Es ist ein Preis für ein erzählerisches Werk. Das heißt, man muss jetzt kein Erzählband oder keinen Roman auszeichnen, sondern man kann auch Poetikvorlesungen auszeichnen, wenn sie denn eben erzählerisch sind. Und das sind diese Vorlesungen von Judith Herrmann. Ich würde sogar sagen, ja, dass es Selbsterzählungen sind, literarische Selbstvergewisserungen. Sie sind ungemein sinnlich, anmutig und sehr genau komponiert. Und die Komposition, das heißt bei Judith Herrmann dann immer auch Verknappung und Aussparung. Und diese Aussparungen, die lesen sich eben nicht als ein Verlust, sondern die verweisen auf all das, was nicht ausgesprochen werden kann. Und das ist eben eins der großen Vermögen wirklicher Kunst, die Annäherung an das Unsagbare. Das kann man jetzt wiederum als das Gegenteil von Eindeutigkeit verstehen. Aber gleichzeitig ist eben dieses Buch, wenn es um die Reflexion des eigenen Schreibens geht, sehr, sehr präzise. Und dieses Zusammenspiel, diese besondere, ganz eigene Form und Erzählweise, die Judith Herrmann gefunden hat, die hat uns tatsächlich überzeugt und die hat uns begeistert und die haben wir und halten wir für auszeichnungswürdig.
Mit Wiebke Poromka aus der Deutschlandfunk-Literaturredaktion habe ich über den Wilhelm Raabe Literaturpreis gesprochen, mit dem dieses Jahr Judith Herrmann für ihr Buch »Wir hätten uns alles gesagt« ausgezeichnet wird. Die Preisverleihung findet am 5. November im kleinen Haus des Braunschweiger Staatstheaters statt. Die Schriftstellerin Sibylle Berg ist ebenfalls und sogar vielfach ausgezeichnet, aber ob sie in der nächsten Zeit zum Schreiben kommt, das bleibt erstmal offen, denn Sibylle Berg will ins Europäische Parlament über eine Kandidatur für die Satirepartei Die Partei. Dafür sei sie immerhin durchschnittlich qualifiziert, wie sie in einem Interview sagte. Satire, Dichtung und Wahrheit in der europäischen Politik, das ist schöne Reklame für Die Partei, aber eigentlich ein alter Hut, findet Martin Becker.
Nach den Satirikern drängen nun also Schriftstellerinnen ins EU-Parlament. Aber eine Warnung vorweg, Politik macht muntere Dichter müde. Das malmende Malwerk der Mammutsitzungen hinterlässt tiefe Furchen im Menschengemüt. Und lyrische Zeilen wie »Düster schimmert der Abend und blendet dunkle Seelen, nichts mehr ist zu entscheiden, noch gewichtig zu wählen«. Nein, wir sind nicht in einem geleakten Redemanuskript der potenziellen EU-Abgeordneten Sibylle Berg. Dieser Nachtgesang entstand irgendwann zur Jahrtausendwende und geschrieben hat ihn CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Damals vor allem noch bei der Bundeswehr, aber oft im politischen Brüssel unterwegs. Kiesewetter veröffentlichte einen ganzen Band mit Gedichten, Titel »Auszeit«. Und jetzt bitte keine satirischen Bemerkungen über unreine Reime. Schauen wir lieber unter den Gullideckel, da soll nämlich das Meer liegen, legt zumindest ein Jugendbuchtitel des amtierenden Wirtschaftsministers Robert Habeck nahe. Mit seiner Frau Andrea Paluch zusammen schrieb er unter anderem jenes »Unter dem Gullideckel liegt das Meer«. Ach ja, promoviert hat Habeck übrigens mit einer Arbeit zur literarischen Ästhetik. Wenn schon bundespolitisch bedeutsame Roberts und Roderiche zwischen Politikvortrag und Poetikpromotion pendeln, dann ist die Idee der Partei nicht sonderlich innovativ. Aber Sibylle Berg scheint es durchaus ernst zu meinen mit ihren satirisch-politischen Ambitionen und setzt erste wahlkampftechnische Nadelstiche. Denn ab sofort, daran muss sich Frau Berg gewöhnen, ist restlos alles ein politisches Statement. Beispielsweise der Titel ihres gerade am Berliner Ensemble aufgeführten Stückes »Es kann doch nur noch besser werden«. Sogar inhaltsleere Phrasen dreschen kann Sibylle Berg schon besser als der Otto-Normal-EU-Kandidat. So kündigt sie auf ihrer Kolumnenseite im Netz vollmundig an: »Ich hoffe, ihr unterstützt die Partei nächstes Jahr. Ich gelobe, ich werde für euch kämpfen, egal für was.« Das ist mindestens so konkret wie das von Olaf Scholz schneckenhaft praktizierte Deutschland-Tempo. Schaut man sich im Kandidatenkreis fürs EU-Parlament um, dann könnte allein Sibylle Bergs Bewerbung immerhin ein Lichtblick sein. Ihr gönnt man Parlamentsruhm und EU-Gelder jedenfalls deutlich mehr als misogynen Scheitelträgern von rechts außen. Aber so richtig wissen wir halt noch nicht, woran wir sind und warum genau es die Schriftstellerin in die Politik zieht. Will sie in Wahrheit das monatliche Pendeln zwischen Brüssel und Straßburg nutzen, um auf der knapp vierstündigen Zugfahrt auch in Ruhe an einem Lyrikband im Eigenverlag zu arbeiten? Hofft sie, dass es als frisch gebackene Abgeordnete endlich mit der neuen Wohnung in Zürich klappt, nach der sie seit Monaten öffentlichkeitswirksam sucht? Sollte die Partei ihr Ergebnis der letzten Europawahl wiederholen, dann ist eins zumindest schon ausgemacht. Frau Berg zieht nach Brüssel. Und dort kann vielleicht wirklich alles nur besser werden. Wenn wir über einige Alternativen nachdenken, dann sollten wir angesichts der Satirepartei mit Berg eins jedenfalls im Hinterkopf behalten. Schlimmer geht auch immer.
Martin Becker über die Kandidatur der Schriftstellerin Sibylle Berg fürs Europäische Parlament. Im ausgehenden 19. Jahrhundert waren die Kodaker ein echtes Ärgernis. Das würde man heute gar nicht mehr verstehen, weil wir nicht wüssten, was Kodaker sind. Paparazzi heißen sie heute, damals benannt nach der Firma, die den Fotoapparat herstellte. So wie in jeder Sprache immer wieder Wörter verschwinden, sterben auch Sprachen aus, und zwar alle 10 Tage eine. Am Ende dieses Jahrhunderts wird von den zurzeit etwa 6.000 bis 7.000 Sprachen die Hälfte nicht mehr existieren. Am Europäischen Tag der Sprachen wollen wir darüber sprechen, ob und was das mit den Problemen der Gegenwart zu tun hat. Ernst Kausen ist Sprachforscher und Mathematiker und hat zuletzt zu Sprachen in Osteuropa geforscht. Ich habe ihn gefragt, ob Sprache auch ein politisches Instrument ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Dominanz des Russischen in Osteuropa schauen.
Das ist sicherlich nicht der primäre Zweck von Sprache. Der ist Kommunikation, der ist das Notieren von Literatur, das Notieren von Wissenschaft und so weiter. Aber wenn in einem Staatsverband sich eine Sprache als dominant herausstellt, dann gewinnt das natürlich auch eine starke politische Komponente. Und in dem Moment gibt es eben andere Sprachen in diesem Staat. Und in Russland zum Beispiel gibt es sehr viele andere Sprachen, die dann eben von dieser dominanten Sprache in gewisser Weise beherrscht werden. Dieses Beherrschen muss gar nicht sehr willentlich geschehen, sondern es kann so sein, dass einfach die Dominanz sich daran zeigt, dass viele Menschen diese Sprache sprechen wollen, dass diese Sprache in der Wirtschaft, in der Kultur und so weiter eben eine dominante Rolle annimmt und dass dann nach und nach die Mitglieder anderer Sprachen meinen, es wäre ganz gut, eben auch hier, sprechen wir jetzt ruhig von Russisch, Russisch zu sprechen. Ja.
Jetzt war es ja so, dass zu Zeiten der Sowjetunion das Russische eben ganz klar die dominante Sprache war und auch einen gewissen Teil der Kultur in dem jeweiligen Land unterdrückt hat. Das ist ja vor allen Dingen auch der Vorwurf der Ukraine, der auch eben mit Beginn des Krieges wieder sehr laut zu hören war, dass die ukrainische Kultur unterdrückt wurde.
Ja, wenn Sie den Beginn der Dominanz des Russischen erst mit der Sowjetunion ansetzen, dann ist das zu spät. Man muss sehen, dass diese Ostkolonisation, die die Russen und damit auch die russische Sprache letztlich betrieben hat, schon sehr viel früher anfängt, etwa um 1600 herum. Dieses Durchgehen durch diesen ganzen riesigen asiatischen Kontinent, der in der Größe 100-mal so groß ist wie das russische Kernland, der Kiewer Rus, das in so einer kurzen Zeit gelingt, das hat natürlich zur Folge gehabt, dass viele Völker, die dort lebten, vorher lebten, bedrängt wurden, dass sie marginalisiert wurden, abgeschoben wurden in Grenzgebiete, in Regionen, in die sonst keiner hineingehen wollte und so weiter. Aber immerhin 120 Sprachen haben sich insgesamt auf dem russischen Territorium gehalten und das ist eigentlich auch eine schöne Aussage zur Diversität der Sprachen Russlands. Ja.
Weil Sie vorhin schon von Kolonisationen gesprochen haben, wenn wir das jetzt mal global betrachten, kann man denn anhand von Sprachen auch Spuren der Kolonisation verfolgen?
Ja, massiv. Also ich meine, schauen Sie sich zum Beispiel Nordamerika an, die extreme Zurückdrängung der indigenen Sprachen dort, natürlich auch die Teilauslöschung der indigenen Völker Nordamerikas, die heute nur noch einen kleinen Prozentsatz dessen darstellen, was um 1500 herum dort herrscht. Das gleiche oder sehr ähnlich gilt es in Südamerika, in Mesoamerika etwas weniger. Aber da haben wir eine extreme Auswirkung der Kolonisation auf die vorher herrschende Sprachenvielfalt und natürlich auch auf die Bevölkerung. Oder gehen wir nach Australien. Um 1700 wurden auf Australien noch etwa 300 Aborigines-Sprachen gesprochen, also wirklich verschiedene Sprachen, nicht nur Dialekte. Viele glauben ja, dass die Aborigines eine Sprache hätten, das ist also nicht so. 300 waren es etwa um 1700, als die Briten kamen. Heute sind es noch etwa 100 und der ganze große Teil von denen ist vom Aussterben bedroht. Also überall, wo man hinschaut, wo die europäische Kolonisation sich ausgebreitet hat weltweit, hat sie andere Völker und damit auch andere Sprachen verdrängt, bis hin zum Aussterben. Ja.
Welchen Einfluss haben denn Klimawandel und Migration auf diese Entwicklung?
Im Vergleich zur Kolonisation einen bisher verschwindend geringen. Nehmen wir mal Afrika. Der Anteil derer, die zu uns rüberkommen, ist bei der ganzen Fülle, die wir aus europäischer Sicht da sehen, doch vergleichsweise gering. Man könnte fast sogar sagen, aufgrund des starken Bevölkerungsanstiegs in Afrika ist er vernachlässigbar. Das heißt, vor Ort ändert sich an der Sprachenfülle, an der Diversität nichts. Im Gegenteil, sie steigt an. Dass natürlich dann viele Sprachen auch zu uns kommen und, wenn man so will, unsere Diversität auch erhöhen, das ist die andere Seite der Medaille. Ne?
Jetzt hat jede Sprache auch ihre eigene Logik. Was geht denn eigentlich damit verloren, wenn jeden Tag oder wenn pro Jahr 35 Sprachen sterben?
Ja, ich würde das jetzt mal weniger Logik nennen. Die Logik der Menschheit ist vergleichsweise ähnlich. Aber was richtig ist, dass Sprachen völlig verschiedene Ansätze auch zur Naturdeutung, zur Wahrnehmung der Umwelt und so weiter bilden können. Und jede Sprache, denken wir vor allen Dingen, sagen wir mal jetzt an indigene Sprachen, etwa Südamerikas, die Leute, die vielleicht noch im Urwald wohnen, wenn man sie noch nicht vertrieben hat durch Ölbohrungen und Ähnliches. Diese Leute, die leben sehr, sehr eng mit ihrem Umfeld, mit ihrer Umwelt zusammen. In dem Moment, wo sie verdrängt werden oder vielleicht sogar getötet werden, verschwindet die Sprache und mit der Sprache verschwindet auch die Kultur, die damit verbunden ist. Das ist auch ein großes Wissen. Wir haben ein unendliches Wissen in diesen, sagen wir, Amazonasprachen gespeichert, das für die Beherrschung der dortigen Umwelt von großer Wichtigkeit ist, was übrigens auch für uns von Bedeutung sein könnte, wenn man an medizinischen Fortschritten und so weiter denkt, der aus diesen Gebieten kommen könnte. Wir verlieren mit jeder Sprache, die wir verlieren, ein ganzes großes Stück Kultur, ja.
Am Europäischen Tag der Sprachen habe ich mit dem Sprachforscher Ernst Kausen über das Verschwinden der Sprachvielfalt gesprochen. Der französische Regisseur Sylvain Creusevaux hat sich in seinen Theaterstücken immer wieder mit historischen Brüchen der jüngeren europäischen Geschichte beschäftigt, zum Beispiel mit der Französischen Revolution. Auch der Ideengeschichte ist er auf den Grund gegangen, in der Auseinandersetzung mit Karl Marx oder Goethes Faust. Zuletzt hat er sich mit dem Schriftsteller Peter Weiß und dessen Werk Die Ästhetik des Widerstands auseinandergesetzt, in dem es um den Widerstand gegen den Faschismus und Nationalsozialismus geht. Sein neuestes Stück, Edelweiß, France Fascisme, beleuchtet nun die französische Rechte der 1930er und 40er Jahre. Die Uraufführung fand beim Festival d'Automne in Paris statt und Eberhard Spreng war vor Ort.
Im zweiten Spielort des Théâtre de l'Odéon inszeniert Sylvain Creusevaux sein Edelweiß. Die sogenannten Atelier Berthier sind eine große Halle im Industriestil, in der hohe Stahlträger die Dachkonstruktion halten. So als wäre es Teil dieser Konstruktion aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, besteht das Bühnenbild lediglich aus einigen in die Träger eingefügten Zwischenstreben, um große Fensteröffnungen zu markieren oder eine große Tür. Eine holzvertäfelte Telefonzelle steht im weiten Spielraum, den Akteurinnen und Akteure in beigen, braunen und grauen Kostümen bevölkern. Wir sind in einer Maschinenhalle der Vergangenheit, in der eine der unrühmlichsten Episoden der französischen Geschichte verhandelt wird. Ich bin eine Verbindung mit dem deutschen Genius eingegangen. Wir haben kooperiert. Jeder Franzose, der etwas nachgedacht hat, hat mehr oder weniger mit Deutschland in einem Bett gelegen. Das sagte Robert Brasillach im Januar 1945 vor einem Geschworenengericht, das dem Kollaborateur und Antisemiten Einvernehmen mit dem Feind vorwarf. Der Schriftsteller und Journalist wurde wenig später hingerichtet. Es sind unter anderem Biografien von Intellektuellen der Jahre 1936 bis 1945, die Sylvain Creusevaux interessieren. Aber auch einige Politiker sind Teil des Figureninventars, zum Beispiel Pierre Laval, Nummer 2 der Vichy-Regierung. Den Wandel der Mentalitäten in der Bevölkerung bebildern burleske Situationen, die an Stammtischgerede erinnern. Es entsteht ein groß angelegtes Sittenbild, in dem das neunköpfige Ensemble 30 Figuren der Zeitgeschichte verkörpert. Es scheut nicht vor der Karikatur zurück, operiert mit Bühnenformen des Agitprop, zitiert virtuos Brechts episches Theater. Äußerst unterhaltend ist dieser Blick zurück in eine fatale Mentalität, die sich im Antibolschewismus, Antisemitismus und Anti-Amerikanismus eingerichtet hat. Kollaboration mit Nazi-Deutschland verstand sich als proeuropäisches Projekt.
Si la France veut conserver sa puissance mondiale,
Wenn Frankreich seine weltweite Macht behalten und sich auch weiterhin als für Europa würdig erweisen will, dann muss es sich an Deutschlands Seite gegen den Bolschewismus stellen, so heißt es. Mit Edelweiss, France Fascisme, setzt Sylvain Creusevaux eine Geschichtsbetrachtung fort, die er in Straßburg mit einer großartigen Bearbeitung des Peter-Weiß-Romans »Die Ästhetik des Widerstandes« begonnen hatte. Auch hier soll das Theater dazu dienen, die Geschichte zum Verstehen der französischen Gegenwart nutzbar zu machen. Denn diese Gegenwart ist von einem schleichenden Vormarsch rechten Denkens in Kultur, Politik und Medien geprägt. Zu einem auf eine bühnengroße Gaze projizierten Gewitter von Bildern aus der heutigen Gesellschaft und zum hämmernden Staccato aus den Lautsprechern gibt Charlotte Isserli ein Digest rechter Aperçu zum Thema Dekadenz. Wie wollte man die Dekadenz Europas leugnen, das einmal die Spitze der Zivilisation war? Das sagt Romancier Michel Houellebecq. Die Erklärung der Menschenrechte markiert den Beginn von Frankreichs Untergang, sagt Jean-Marie Le Pen. Frankreich und Europa stehen vor dem Taumel ihres Verschwindens, sagt Nicolas Sarkozy. Die Schauspielerin wird hier zum Zitator rechter Sprüche von heute. Und Louis Ferdinand Céline, der wohl berühmteste Chronist und Mitläufer der Vichy-Regierung, er kommt nur einmal auf die Bühne, entleert seinen Darm in der Mitte der Spielfläche, steckt den Zeigefinger in seine Exkremente und markiert mit dem braunen Zeug auf seiner Oberlippe ein Hitlerbärtchen. Seine Sprache ist zu einer unverständlichen Karikatur von Führerreden geworden. Céline als Gespenst. Wie böse der Regisseur auf dieses und alle anderen rechten Gespenster in Frankreich ist, mag man an der Deftigkeit dieses Bildes ermessen. L'Esthétique de la Résistance und jetzt Edelweiß, France, Fascisme bilden ein Diptychon über Denkfiguren aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das linke Bild hatte mehr historische Tiefenperspektive, das rechte ist ein Wimmelbild voll verirrter Dämonen, deren Denken bis in unsere Gegenwart hinein irrlichtert.
Edelweiß, France, Fascisme heißt das neue Theaterstück von Sylvain Creusevaux. Ibert Spreng berichtete aus Paris. Und jetzt die Kulturmeldung mit Nicole Strecker.
Er habe sowohl ein Orchester dirigieren als auch eine Autopsie durchführen können. Ein ziemliches Kompetenzspektrum also, das David McCallum zugeschrieben wird. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 90 Jahren gestorben. Ab 2003 spielte er in mehr als 400 Episoden den Gerichtsmediziner Ducky Mallard in der Serie Navy CIS und hatte dafür tatsächlich das Obduzieren gelernt. In den 1960er Jahren war der gebürtige Schotte in Blockbustern wie Gesprengte Ketten zu sehen. Er galt zwischenzeitlich gleichermaßen als Sex- und Gruselidol, etwa als Wissenschaftsgenie in der TV-Serie Der Unsichtbare. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist heute der Einstein-Turm in Potsdam wieder eröffnet worden. Das Bauwerk, in dem sich ein Sonnenteleskop und ein Labor befinden, gilt als Ikone der expressionistischen Architektur, aber genauso als bauphysikalisches Fiasko. Schon 9-mal musste der Einstein-Turm renoviert werden. Er sei die deutsche Antwort auf den schiefen Turm von Pisa, wie die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung spöttelt.
Also wenn man schreibt oder wenn man spielt, ja, das ist ja immer unmittelbar an der Kante zum Versagen. Ja, und wenn Sie da diese Preise aufzählen, die Sie da gerade aufgezählt haben, dann kriege ich auch sofort eine kleine Atemnot, weil ich sofort denke, ach Gott, diese ganzen Preise, was bedeutet das denn schon? Ja, man freut sich darüber total, aber es hilft einem ja nichts.
Es hilft nichts, aber jetzt kriegt er doch wieder einen. Joachim Meyerhoff, Schauspieler und Schriftsteller, bekommt den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor. Dabei kann man sich streiten, ob sein Humor wirklich das Label grotesk verdient. Auf jeden Fall sind seine Bücher, wie die Jury schreibt, traurig, selbstironisch, liebevoll und komisch. Seine Person ist problematisch. Als Popstar bleibt er Kult. Michael Jackson. In Paris wurde heute für knapp 78.000 Euro der berühmte Fedora-Hut versteigert, der 1983 zu Michael Jacksons Outfit gehörte, als er das erste Mal seinen legendären Moonwalk zum Song Billie Jean tanzte. Der Moonwalk-Move trug entscheidend zur Popularisierung des Breakdance bei. Und der Song Billie Jean zählt ohnehin zu den größten Hits in der Pop. Geschichte. Rund 2000 Objekte sind aus den Lagerräumen des British Museums in London gestohlen worden, darunter viele Edelsteine und Schmuckstücke. 60 Artefakte wurden nun zurückgegeben, weitere 300 werden in Kürze folgen.
Nicole Strecker mit den Kulturmeldungen. Was wissen wir ein Jahr nach den Nord Stream-Anschlägen? Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.